Ja, guten Morgen von meiner Seite auch nochmal. Ich grüße auch die, die zum ersten Mal heute hier sind. Es ist schön, dass ihr hier zum Gottesdienst gekommen seid. Wir sind ja in 2. Mose mittlerweile schon. 2. Mose, Kapitel 17. Heute ist ja Pfingsten und ich dachte, naja, vielleicht sollte man heute über den Heiligen Geist predigen. Viele Gemeinden machen das so, die haben halt einen Pfingstsonntag extra, wo über den Heiligen Geist gesprochen wird, über das Pfingstereignis. Oft das einzige Mal im Jahr, dass über den Heiligen Geist gesprochen wird. Oft ist das dann auch noch ziemlich verhalten, weil viele ja Angst haben, darüber zu sprechen und sich da zu deutlich auszudrücken. Andere betonen das bis zum geht nicht mehr. Aber ich dachte so, ich mache eigentlich in 2. Mose weiter. Und jetzt beim Nachdenken ist mir so aufgefallen, dass auch gerade, wo wir uns jetzt in 2. Mose befinden, dass das durchaus auch eine Verbindung zum Heiligen Geist hat. Das, was mit dem Volk Israel geschehen ist, das ist ein Typus oder ein Bild davon, was mit uns geschieht. Wir, die wir einmal in Ägypten gefangen waren, in der Welt, wo wir ja da Sklaven waren, wo wir da für einen Pharao, für einen fremden Herrscher da arbeiten mussten, wo wir dem Teufel gedient haben, da wurden wir befreit durch Gottes Hand, durch ein Wunder, das er an uns getan hat. Und dann führt er das Volk Israel, er führt uns. Damals war die Gegenwart Gottes in der Form einer Wolke da mit dem Volk Israel. Heute ist der Heilige Geist mit uns, der uns führt. Und genauso das, was mit dem Volk Israel geschehen ist, dort in der Wüste, geschieht heute mit uns. Und Gott ist da, der Heilige Geist ist da, um uns zu führen, um uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Und so denke ich schon, dass wenn wir über 2. Mose sprechen, über das Volk Israel sprechen, dass wir dann durchaus darüber auch nachdenken, was Gott mit uns tut und wie Gott mit uns handelt, wie der Heilige Geist mit uns handelt. Er hat dort ja auch gehandelt. Das ist ja maßgeblich das, was wir dort betrachten, sein Handeln an dem Volk Israel. Natürlich auch das Verhalten des Volkes Israel und da gibt es immer wieder einiges zu schlucken. Bevor ich zu 2. Mose komme, möchte ich eigentlich aus 4. Mose Kapitel 33 lesen. Und ich lese ab Vers 9 bis Vers 15. Und da wird noch einmal, eigentlich könnte man noch früher anfangen zu lesen, aber ich möchte einfach mal hier anfangen, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Und hier heißt es in Vers 9, von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim. Und in Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten dort. Wir haben darüber schon gehört, was dort geschehen ist in Mara. Und ich möchte daran erinnern, dass da eine gute Predigt von Jörg zu haben ist. Kassetten kann man sich ausleihen oder kaufen, sehr hörenswert. Jemand als Lehrer spricht da zu dem Thema und ich kann es nur empfehlen. Und dann heißt es, von Elim brachen sie auf und lagerten sich am Roten Meer. Vom Roten Meer brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Zin. Von der Wüste Zin brachen sie auf und lagerten sich in Dopka. Von Dopka brachen sie auf und lagerten sich in Alush. Von Alush brachen sie auf und lagerten sich in Rephidim. Dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Punkt. Ich mache mal hier Punkt, weil weiter will ich noch ausführlicher sprechen. Hier ist so ein bisschen der Weg beschrieben. Und vielleicht kann man jetzt mal die Karte haben. Ich habe versucht, so eine Karte zu erstellen, um das ein bisschen darzustellen, wie der Weg gewesen ist. Man kann sehen, dort vom Roten Meer, wo immer der Übergang war, man weiß es nicht ganz genau, ist es ein ziemlich weiter Weg Weg bis nach Rephidim hier unten. Die sind schon eine Wegstrecke gegangen. Die sind am Golf von Suez entlang und dann sind sie praktisch nach Paran gekommen und von dort nach Rephidim. Und das ist schon nicht weit weg von dem Berg Sinai. Eigentlich nur noch eine Tagesreise vom Berg Sinai entfernt. Ich habe dank Internet einige Bilder über die Wüste Sinai herausgesucht. Ich war schon mal dort vor vielen, vielen Jahren. Damals war ich, glaube ich, 19 Jahre alt oder so. Das ist schon lange her. Und ich dachte, ich suche ein paar Dias raus. Aber dann habe ich die Dias nicht gefunden. Dann dachte ich, naja, schaust du mal ins Internet hinein. Und dank Internet kann ich euch ein paar Bilder über die Wüste zeigen. Die ist ein wenig anders, als wir uns Wüsten vorstellen. Vielleicht können wir jetzt einfach weiter. Vielleicht die Maustaste. Oder. Ja. Also das ist so ein Bild von einer Stelle in der Wüste Sinai. Und ihr seht, es ist nicht so sehr viel Sand hier, es ist eigentlich mehr Stein. Die Wüste besteht aus vielen Gestein. Vielleicht kannst du einfach so weitermachen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn so eine Herde, was heißt Herde, wenn 2 Millionen Menschen durch die Wüste ziehen, durch solche Gegenden sie ziehen müssen. Und das Interessante ist, sie sind ja auch mit ihrem Vieh da durchgezogen. Heute findet man da meistens nur Kamele als Reisemittel. Das Volk Israel ist nicht mit Kamelen gezogen. Die haben alles Mögliche noch dabei gehabt. Und ja, durch solche Stellen mussten sie durch. Und das Lagern sieht auch etwa so aus. Kannst du weitermachen. Ja, das ist keine mir bekannte Person. Und das hier soll Rephidim sein. Es ist eine Stelle, wo es Palmen gibt und eigentlich haben die Leute erwartet, dass es dort viel Wasser geben müsste. Nur es gab dort halt kein Wasser. Da ist ein Wadi, also ein Fluss, der teilweise viel Wasser führt, wenn es regnet, aber halt auch teilweise gibt es dort sehr wenig Wasser. Und es ist interessant zu sehen, dass es dort auch so Palmen gibt, was auf Wasser hindeutet. Aber als das Volk Israel dort war, gab es halt kein Wasser. Ein Bild weiter. Und das ist auch Rephidim, ein gespalteter Felsen. Und ich weiß es nicht, ob es dieser Felsen ist, aus dem das Wasser nachher geflossen ist. Einige vermuten das, aber eine sehr interessante Erscheinung dort bei Rephidim. Weiter. Nochmal so ein Blick von oben, so in die Täler hinein, wo so das Volk Israel wohl so durchziehen musste, in ähnlichen Verhältnissen. Weiter. Und das ist jetzt schon ganz nah beim Berg Sinai. Das soll er wohl auch hier sein schon. Aber ihr seht, die Wüste ist eher Granit als Sand. Und natürlich ist es dort nicht sehr angenehm. In der Nacht ist es kalt, am Tag kann es sehr warm sein, wenn die Sonne so richtig von den Bergen die Hitze noch weiter abstrahlt. Okay, das war es jetzt, glaube ich. Ich hoffe, so diese Bilder zeigen euch die Verhältnisse, in denen das Volk Israel war, als sie da durch die Wüste gezogen sind. Und jetzt kommen wir zum Vers 1 von Kapitel 17. Bevor ich das lese, bete ich noch mit uns. Danke, Jesus, dass wir zu dir schauen dürfen, wenn wir das Wort betrachten. Und wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort. Danke, dass dein Wort so lebendig ist, dass es uns meint, dass es uns anspricht. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen dazu öffnest, dass wir von dir hören. Und wir wollen dir danken, dass gerade jetzt du zu uns reden möchtest. Amen. Also Vers 1 aus Kapitel 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zogen aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Das Volk Israel ist unterwegs, schon seit einigen Tagen, einigen Wochen. Und die haben schon so einiges erlebt. Die sind schon durch verschiedene Stationen gegangen. Und wir haben schon gehört über Mara, Elim. Und jetzt sind sie hier schon sehr in dieser Felsenwüste drinnen. Und sie zogen nicht, weil sie unbedingt Lust dazu hatten. Und auch den Weg, den sie gingen, gingen sie nicht, weil sie gerade diesen Weg gehen wollten. Ich denke, wenn sie zu entscheiden hätten, sie hätten sich einen anderen Weg gewählt. Aber sie gingen einen Weg, den Gott sie führte. Sie waren praktisch im Namen Gottes dort in der Wüste. Gott hat ihnen den Befehl dazu gegeben, dass wir lesen das, dass Gott ihnen Befehl dazu gegeben hat. Und es ist sogar weiter, die Wolkensäule und die Feuersäule. Sie hat sie so geleitet. Gott führt uns als seine Kinder auch oft in Situationen hinein, die wir nicht so richtig verstehen. Das Volk Israel hat das nicht verstanden, warum sie gerade dorthin kommen mussten. Und sie haben auch nicht verstanden, warum da jetzt gerade in dieser Zeit kein Wasser war. Aber sie wurden von Gott dahin geführt. Wir werden auch oft in Situationen hineingeführt, die für uns schwierig sind und vielleicht Situationen, die wir gar nicht gerne haben, in die Gott uns so hineinführt. Oft denken Menschen, dass wenn es Probleme in unserem Leben gibt, dass es deswegen ist oder unbedingt deswegen ist, weil wir da nicht im Zentrum des Willens Gottes sind, dass wir von uns aus da hineingegangen sind. Nein, das stimmt nicht. Oft, wenn wir Gott folgen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir den Weg gehen, der richtig ist, dass es auch dort Probleme gibt. Es gibt ja so Lehren, Theologen sprechen da von einem Wohlstandsevangelium und die sagen, wenn ein Christ wirklich Gott glaubt, wenn er voller Glaubens ist, dann wird es ihm immer gut gehen, dann hat er keine Schwierigkeiten. Nein, das stimmt nicht. Das Volk Israel ist Gott gefolgt und hatte große Schwierigkeiten. Und wenn wir Gott wirklich folgen, kann es schon sein, dass wir auch in Schwierigkeiten Gott folgen. Dass er uns in Situationen hineinbringt, wo wir sagen, warum muss denn das gerade so sein? Gottes Wort spricht darüber, dass wir auch geprüft werden. Und dass unser Glaube auf eine Probe gestellt wird. Gott macht das. Er führt uns in Situationen hinein, wo wir wirklich Vertrauen lernen müssen. Gottes Willen zu tun, verschont uns nicht vor Schwierigkeiten. Gottes Willen zu tun, bedeutet aber, dass wir wissen, dass Gott mit uns ist. Und das Volk Israel, das ist jetzt durch die Wüste gereist und ist nach Rephidim gekommen und dort hatten sie kein Wasser zu trinken. Das ist ein Problem. Ich möchte daran erinnern, es sind 2 Millionen Menschen unterwegs. 2 Millionen. Ein Bächlein reicht für 2 Millionen nicht aus. Ich bin öfter mal in Bombay gewesen und die Stadt, die ist ja so vom Wasser fast umschlossen und das Wasser, das sie dort trinken, das muss ihnen zugeführt werden. Und dann gibt es dort Pipelines, Riesendinger, die da nach Bombay gehen, um das Wasser dorthin zu bringen. Und dabei haben sie nur Wasser ein paar Stunden am Tag. weil das Wasser nicht ausreicht für die ganze Zeit. Und hier sind 2 Millionen oder vielleicht sogar mehr Menschen unterwegs, inklusive Vieh, also irgendwelche Rinder, Schafe, die auch was zu trinken brauchen. Die sind unterwegs, 2 Millionen oder mehr. Und es ist kein Wasser da. Ich kann mir vorstellen, dass ihre, die haben ja damals nicht so Flaschen gehabt, das gab es ja noch nicht so richtig. Die haben irgendwelche Säcke gehabt, die sie mit Wasser gefüllt haben und sie mit sich geführt haben. Diese Vorräte, die sind erschöpft. Die Schläuche waren leer und die Menschen dürsten. Es ist eine Sache zu hungern, aber eine ganz andere Sache zu dürsten. Ich weiß nicht, wir haben es wahrscheinlich noch nicht so richtig erlebt, so richtigen Durst, wenn man dann unbedingt was zu trinken haben möchte, unbedingt, aber nichts kriegt, nichts kriegen kann. Das tut weh. Das ist ein Schmerz, der den ganzen Körper betrifft. Und das haben sie sicherlich gespürt. Sie hatten richtig Durst gehabt. Sie wollten was zu trinken haben, aber es gab nichts zu trinken. Ein großes Problem. Ich erinnere mich da, was Jesus am Kreuz sagte. Er sprach da auch, mich dürstet. Und er hang dort am Kreuz. Und er hatte schon so viel Schweres durchgehen müssen bei Pilatus. Und dann diese 6 Stunden am Kreuz, er hängt dort. Und er sagt, mich dürstet. Das war der einzige Hinweis auf eine körperliche Qual, die Jesus am Kreuz zum Ausdruck bringt. Er sagt, mich dürstet. Sicherlich war es nicht nur Durst nach Wasser, aber es war sicherlich auch Durst nach Wasser. Es ist eine Qual. Und wer Durst wirklich erlebt hat, der versteht, was für eine Qual das sein kann. Und das Volk Israel, das ist jetzt dort unterwegs und sie haben Durst. Und das Interessante ist, kein Mensch kann ihnen helfen. Woher so viel Wasser nehmen? Und in Vers 2, da lesen wir dann, darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Eine komische Sache. Sie kommen zu Mose und sagen ihm, gebt uns Wasser. Was kann Mose tun? Wie soll Mose Wasser geben? Das ist eine total unlogische Frage. Sie kommen zu Mose und sagen, gib uns Wasser. Da ist kein Wasser weit und breit zu sehen. Und sie gehen zu Mose und sagen, gib uns Wasser. So unlogisch kann der Mensch ab und zu reagieren. Sie kommen zu Mose und sagen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Mose hat das eigentlich richtig verstanden. Es war ein Streit mit ihm. Aber es war in erster Linie ein Versuchen des Herrn. Er konnte doch nichts dafür, dass sie dort in der Wüste waren. Es war doch nicht seine Idee, dass sie gerade dort lagern mussten. Es war doch nicht das, was er sich so vorgenommen hatte. Er kannte die Wüste ein wenig schon. Aber es war die Wolkensäule, die sie geführt hatte. Nicht Mose hat die Geschwindigkeit vorgegeben. Nicht Mose hat da die Entscheidungsvollmacht gehabt, zu sagen, wir gehen jetzt weiter oder wir bleiben jetzt länger hier. Wir könnten ja länger dort in Elim geblieben sein. Aber es war nicht für Mose zu entscheiden, was passiert. Mose hat nur gefolgt. Er war einer, der Gott gefolgt ist. Und Gott hat sie halt dahin geführt, durch die Wolkensäule. Er konnte nichts dafür. Sie waren halt dort. Aber die Leute kommen zu ihm und sagen zu Mose, gib uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose hat gesagt, es ist nicht ein Streiten gegen mich. Es ist eigentlich eine Anklage gegen Gott. Und so oft ist es ja so, wenn wir uns unwohl fühlen und wenn wir anfangen, um uns zu schlagen, weil wir Gott nicht richtig verstehen, dass wir dann auch Menschen anklagen, dass wir dann mit Menschen hadern. Und hier ist es halt, dass das Volk so mit Mose hadert, mit ihm streitet richtig. Und es geht sogar weiter. Wir lesen das in Vers 4, dass sie fast schon die Steine in der Hand hielten, um Mose zu steinigen. So weit war es schon gewesen. Sie waren wirklich bereit, aufs Äußerste zu gehen. Sie haben schon Steine in die Hand genommen, um Mose zu steinigen. Warum versucht er den Herrn? Wenn wir uns zurückerinnern, als sie vor dem Roten Meer standen, da heißt es, dass sie dann zum Herrn geschrien haben. Das ganze Volk hat zum Herrn geschrien. Da wussten sie noch, dass die richtige Adresse eigentlich der Herr ist. Sie schrien zum Herrn und dann sprachen sie zu Mose. Und Gott hat dann eine Antwort geschenkt. Da wussten sie noch, dass sie zum Herrn zu schreien haben. Aber hier schreien sie zu Mose und streiten mit Mose. Sie sind hier nicht mehr diejenigen, die Gott anrufen, obwohl sie wissen, dass Gott sie dorthin führt. Sie streiten mit Mose, sie versuchen den Herrn. Vers 3, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Dieses ständige Problem, das Murren, das Verlangen von Unmöglichen. Sie murren gegen Gott. Aber das Interessante ist, dass ihr Vieh und ihre Kinder, die sind noch alle da. Es war schon eine Zeit lang, dass die unterwegs waren, aber ihr Vieh und ihre Kinder, die sind noch wohlauf, die sind noch nicht umgekommen. Die dürsten zwar, aber es ist noch nicht zu spät. Es ist ja interessant, dass Gott uns niemals über unser Vermögen hinaus versucht. Es war noch nicht so, dass sie wirklich nicht mehr weiter konnten. Da ist Gott in der Wolkensäule und in der Feuersäule. Er ist da und er sieht ganz genau, was dort passiert. Und er weiß auch das Ausmaß, wie weit er sie führen kann. Und ja, sie waren ohne Wasser. Sie hatten Durst, das ist richtig. Aber sie waren immer noch am Leben. Sie waren immer noch nicht umgekommen. Sie waren noch da. Und Gott versucht uns halt nicht über das Vermögen hinaus. Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 10. Da ist es so schön beschrieben. Und es ist eine Sache, die wir uns irgendwie merken sollten. Es ist oft sehr schwer, das zu merken, wenn wir gerade so in Schwierigkeiten sind. Aber hier heißt es halt, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das sagt Paulus dann viele Jahre später. Er sagt, ja, Gott versucht. Ja, es gibt Zeiten, wo Gott prüft, wo Gott uns Wege führt, die wir nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, wo wir es schwer haben. Aber es ist niemals so, dass Gott uns über unser Vermögen hinaus prüft. Es ist nie so, dass Gott uns so weit treibt, dass wir wirklich nicht mehr weiter können. Menschlich gesehen, richtig, das Volk Israel hat da keine Möglichkeit gesehen. Aber Gott hatte Möglichkeiten gehabt. Und Gott wusste ganz genau, dass dieser Augenblick, dieses Prüfen, das jetzt dort ist, diese Versuchung, die dort das Volk Israel trifft, dass es noch nicht zu einer Zeit ist, wo es schon zu spät ist. Es war noch nicht zu spät. Und Gott wusste auch ganz genau, was kommen würde. Und wie gesagt, ihr Vieh, ihre Kinder, sie waren noch nicht tot. Sie haben zwar gedürstet, aber das Volk Israel hat das natürlich dann wieder vollkommen übertrieben und hat gesagt, ja, wir sterben jetzt hier. Es gibt jetzt keine Hoffnung für uns. Es ist jetzt aus. Wir sind jetzt in der Wüste und es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr für uns, irgendwie da herauszukommen. Und Mose, er macht das einzig Richtige. Und ich wünsche, wir würden alle von Mose lernen. Er macht das einzig Richtige in Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Mose, er wird angeschrien, die Leute streiten mit ihm. Aber was macht er? Er wendet sich zum Herrn. Er wendet sich nach oben und er weiß, dass dort die Hilfe kommt. Er war die Person, die wusste, dass das alles Führungen Gottes waren. Er war zwar der Leiter für das Volk Israel, aber er wusste ganz genau, dass es Gott war, der sie geführt hatte. Und er bringt diese Sache zum Herrn. Er schreit zum Herrn. Und ich wünsche von Mose zu lernen, dass ich ihn adressiere, den Herrn adressiere und nicht versuche, um mich zu schlagen und Menschen zu beschuldigen. Es ist so schnell, dass wir Menschen beschuldigen, wobei wir zum Herrn kommen können, weil der Herr uns führt, weil wir ja ihm folgen wollen. Und das ist wichtig, dass wir es lernen, zum Herrn zu kommen und ihn anzuflehen und zu ihm zu schreien, wenn es Not tun sollte. Und Mose, er schreit zum Herrn. Er spricht: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie werden mich noch steinigen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, die waren ganz schön brutal, die Leute dort, die er mitgenommen hatte. Anstatt dem Herrn zu vertrauen, sammeln sie Steine, um Mose damit umzubringen. Es ist das erste Mal, wo wir überhaupt was über Steinigen hören. Es gibt sonst keine Beschreibung in der Literatur über das Steinigen. Hier liest man überhaupt zum ersten Mal, dass das Volk Israel bereit ist, jemanden zu steinigen und das als Todesstrafe halt irgendwie anzuwenden. Und Mose, er ist auch in einem Problem. Aber wie gesagt, Mose, er kommt zum Herrn. Und das Interessante ist, Mose kommt zum Herrn und Gott gibt ihm die Lösung für das Problem. Gott hatte die Lösung schon lange parat. Und Gott wartete nur darauf, dass das Volk Israel zu ihm kommt und sagt: Wir haben Durst. Wir sind in der Wüste und wir möchten was zu trinken haben. Es geht uns schlecht. Gott wartet darauf, dass sie ihn anrufen und ihm das sagen, damit er handeln kann. Aber sie streiten gegen Mose. Nur Mose macht das Richtige. Er kommt zum Herrn. Und Gott gibt ihm die Lösung, dass die Leute das Wasser bekommen. Vers 5: Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deiner Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Gott spricht dann zu Mose. Der Herr spricht jetzt zu Mose und sagt zu Mose, was er zu tun hat. Und das Interessante ist, Mose ist in der Klemme. Das ganze Volk steht gegen ihn. Die sind wirklich heftig drauf. Aber Gott sagt zu Mose: Mose, leite weiter. Er ist der Leiter für das Volk Israel. Und Mose konnte gesagt haben: Tut mir leid, ich gebe auf. Ihr schreit und schaut euch immer gegen mich. Ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich gebe einfach auf. Da ist der Herr, geht doch zum Herrn. Der Herr sagt zu Mose: Mose, leite weiter. Du musst wieder Schritte unternehmen, um dem Volk zu helfen. Es ist sehr oft einfach, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir bedrängt werden, gerade als Leiter, gerade als Älteste oder als Pastor, wenn es von allen Seiten schwierig ist, dann ist es sehr einfach zu sagen: Ich gebe einfach auf. Ich muss das bekennen, auch gemacht. Ich bin einfach weggegangen von Gemeinden, weil es schwierig wurde. Teilweise musste ich gehen, teilweise bin ich gegangen, weil es schwierig wurde. Zu Mose sagt Gott: Du unternimm weitere Schritte. Leite weiter. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ich sehe das Problem, aber durch dich will ich dieses Problem lösen. Und er sagt: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deiner Hand, mit dem du den niedergeschlagen hast, und geh hin. Gott sagt ihm auch, wie er gehen sollte. Gott sagt ihm, nimm den Stab mit. Mit diesem Stab, da hat er ja schon so einiges erlebt. Der Stab hat er schon in der Vergangenheit gehabt. Es war ein Stab, der schon mal verschlungen wurde. Es war der Stab, mit dem er den Nil geschlagen hat. Es war ein Stab, der sich sehr gut in der Hand Mose anfühlte. Und Mose vertraute sicherlich auch auf diesen Stab, weil dieser Stab die Kraft Gottes repräsentierte. Gott hat mit diesem Stab gewirkt oder durch diesen Stab gewirkt. Und er sagt zu Mose, er soll etwas nehmen, was vertraut ist. Das macht Gott auch sehr oft mit uns, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass Gott dann uns Sachen beauftragt zu tun, die uns nicht fremd sind. Er musste nicht etwas Neues ausprobieren. Er durfte auf Gewohntes zurückgreifen. Er durfte auf diesen Stab zurückgreifen und Gott sagt, nimm diesen Stab. Du kennst doch diesen Stab. Du hast doch schon damit so einiges erlebt. Nimm diesen Stab und gehe dahin, wohin ich dir zeigen werde. Vers 6, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Gott sagt, gehe, ich zeige dir den Weg, wohin du gehen sollst. Gott sagt zu uns, gehe, ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Wir sind alle auf der Wanderung und wir wissen oft nicht, was passieren soll, was vor uns liegt. Das wissen wir sehr oft nicht. Aber Gott sagt uns, geh einfach, ich bin mit dir und ich zeige dir den Weg. Ich werde dort sein, ich werde dort auf dich warten. Geh einfach dorthin. Sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Und dann kommt eine sehr interessante Beschreibung und ich denke, das ist für uns sehr wichtig, das zu lesen. Und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Mose und einige Ältesten gehen dorthin zu dem Platz, wo der Herr auf dem Felsen stehen sollte. Dorthin geht Mose mit den Ältesten. Dorthin führt Gott Mose hin. Und dann heißt es, dass er diesen Felsen schlagen soll mit dem Stab. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Mose hatte eine Aufgabe zu erfüllen, und zwar sollte Mose dort den Fels schlagen. Es war eine komische Situation und doch so eine besondere Situation. Er steht dort vor dem Fels und schlägt einen Fels und dort kommt Wasser heraus. Und zwar nicht ein kleines Bächlein kommt dort heraus. Ich habe schon gesagt, es waren dort viele, viele Menschen, die durstig waren. Viele. Ein Bächlein wäre wirklich gar nichts. Es kommt dort wirklich Wasser heraus. Und zwar viel Wasser. Im Psalm 78, da lesen wir davon. Es ist ja sehr interessant, dass solche wichtige Sachen oft uns durch den Heiligen Geist von verschiedenen Seiten und oft beschrieben werden. Und darauf wird immer wieder so Referenz genommen, was gewesen ist. Und dieses, was hier in der Wüste geschehen ist, darauf bezieht sich Gott später. Und durch den Psalmisten schreibt er hier, Vers 12 und niedriger, vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet von Zoan. Und dann heißt es, er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Vers 15. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie wie mit großen Fluten. Große Fluten kamen dort heraus. Da heißt es, er ließ Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Vers 20. Und er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Der Psalmist schaut zurück und er sagt, was dort geschehen ist, war wirklich etwas Besonderes. Der Felsen wurde geschlagen und es flossen Ströme heraus. Es flossen wirklich Massen an Wasser dort heraus, sodass sie alle trinken konnten. Und was hier geschehen ist, wird uns später nochmal im Neuen Testament gedeutet. Und dort lesen wir in 1. Mose Kapitel 10 wieder, nicht 1. Mose, 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 10. Vers 4. Und da heißt es, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Paulus gibt uns die Auslegung von dem, was dort geschehen ist in der Wüste. Paulus sagt uns, der dort geschlagen worden ist, ist kein anderer als Jesus. Er ist geschlagen worden, damit die Menschen nicht mehr dürsten müssen. Er ist am Kreuz geschlagen worden, damit wir Heil haben, damit unser innerlicher Durst nach Gott, der innerliche Durst nach Ewigkeit gestillt wird. Er ist dieser Felsen, der in der Wüste geschlagen wurde und Wasser flossen heraus in Strömen, dass sie alles zu trinken hatten. Und das Interessante ist, das heißt hier, und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Dieser Felsen, der ist praktisch dem Volk Israel gefolgt. Und wir lesen bis Kadesh fast 40 Jahre lang, dass sie keinen Durst mehr haben mussten. Dort murren sie wieder, weil sie nicht genug Wasser haben. Und dort sollte eigentlich Mose dann zu dem Fels sprechen. Er durfte ihn nicht schlagen. Er hat ihn geschlagen und das war ihm zu Verhängnis geworden. Er sollte zu dem Felsen sprechen. Der Fels war immer noch da. Und Mose sollte da in dem Fall zu dem Felsen sprechen. Dieser Fels, Jesus Christus, ist einmal geschlagen worden. Er ist einmal für uns gestorben, ein für alle Mal. Und seitdem fließt das Heil für uns alle. Wir dürfen von ihm trinken. Wir dürfen zu ihm kommen und er stillt unseren Durst. Es ist so eine schöne Stelle in Johannes 7. Das wurde uns auch schon, denke ich, gelesen. Und ich möchte es nochmal lesen. Johannes 7, 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus steht dort an diesem großen Tag, am letzten Tag auf und er sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn es uns dürstet, wenn wir Durst haben, wenn wir vielleicht wirklich unten sind und nicht mehr weiter wissen, Jesus sagt uns, komm zu mir, trinkt. Trinke aus dem Felsen, der fließt. Dort gibt es Wasser. Dort wird wirklich der Durst gestillt. Und ich denke da an die Frau am Brunnen in Johannes Kapitel 4 in Samarien. Jesus sagt zu ihr, wenn du mich bittest, dir Wasser zu geben, dann wird ich nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Wir dürfen zu Jesus kommen und unser Durst wird dort wirklich gestillt. Wir dürfen einfach den Zuflucht bei ihm suchen und bei Jesus wird der Durst gestillt. Hast du heute Durst? Bist du irgendwie angeschlagen? Geht es dir vielleicht nicht gut? Jesus sagt, wenn dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn du Durst hast, du darfst zu Jesus kommen. Er lädt dich ein. Er hat damals das Volk Israel, nachdem er geschlagen worden, eingeladen, dass sie von ihm trinken sollten, von der geistlichen Quelle. Sie durften sich dort an diesem geistlichen Fluten satt trinken. Du darfst dir heute auch satt trinken. Wenn du an Jesus glaubst, wird dein Durst, dein Hunger der wird wirklich gestillt werden. Ich lese noch eine andere Stelle aus Matthäus Kapitel 11. Und hier sagt Jesus auch die gleiche Art von Zuruf. Kapitel 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen zum Felsen kommen. Und das Interessante ist, als Mose diesen Felsen geschlagen hatte, da war er nicht alleine da. Die Ältesten waren mit ihm. Die Ältesten waren auch da. Die haben es gesehen. Die waren die Zeugen davon, was dort geschehen ist. Aber sie durften auch mit teilhaben an dem, was dort geschehen ist. Gott hat das nicht getan im Verborgenen. Gott hat nicht eine Quelle geöffnet, sodass irgendwo da war das Wasser in einem Bassin gespeichert und so, dass es dann geflossen ist. Nein, Gott hat das unter Zeugen getan, dass er den Felsen geschlagen hat, das Wasser floss. Und das Wasser floss 40 Jahre lang. Ist es mit ihnen gegangen. Sie waren immer noch in der Wüste danach. Sie waren 40 Jahre lang in der Wüste. Und ihr habt gesehen, wie die Wüste aussieht. Teilweise gibt es schon auch dort Wasser, wenn es mal regnet. Aber die meiste Zeit ist es dort karg. Aber sie hatten immer diesen Felsen, der ihnen gefolgt ist. Und sie hatten Wasser. Sie konnten sich immer dort an dieser Quelle, an dem Felsen erfrischen. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Vers 7, da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Diese Namen Massa und Meriba, die bedeuten ja eigentlich Prüfung und Streit. Dort hatten die Kinder Israel, das Volk Israel hat dort einfach mit Gott gestritten. Sie waren in einer Prüfung und sie haben gestritten. Und diesen Namen haben sie dort diesem Ort gegeben. Und was eigentlich das Verheerende war, die Streitfrage, die sie hatten, war diese. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das war die Frage, die sie gestellt haben. Sie hatten Durst und sie fragten sich und da stellten die Frage, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Es ist so eine Herausforderung. Es ist eine Forderung, ist der Herr hier oder nicht? Der Herr war dort. Sie haben die Wolkensäule deutlich gesehen. Jeden Tag die Wolkensäule, jede Nacht diese Feuersäule, die da war. Sie sahen die. Und sie fragen hier, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Was für eine törichte Frage eigentlich. Und ich denke oft, wie oft stelle ich diese törichte Fragen, wenn es mir mal dreckig geht. Weiß der Herr darüber, wie es mir jetzt geht? Ist er hier in dieser Mitte? Ich tue seinen Willen und es geht mir so dreckig. Es liegt in unserer Natur, dass wir diese Fragen stellen. Aber es ist die fleischliche Natur. Es ist nicht die geistliche Natur. Und das Volk Israel musste es lernen, dass sie sich auf den Herrn verlassen können. Sie können zum Herrn kommen. Sie sollten nicht zu Mose schreien. Sie sollten zum Herrn kommen. Und daher hatte er die Antwort gehabt. Dieses Wasser hätten sie genauso auch erlebt, wenn sie einfach in aller Stille zum Herrn gekommen wären. Aber nein, sie haben den anderen Weg gewählt. Sie mussten unbedingt gegen Mose und gegen den Herrn streiten. Und dieser Ort, der ist immer wieder erwähnt in der Bibel, im Alten Testament. Und wird immer wieder gesagt, lernt doch davon, dass ihr nicht das Gleiche tut, wie dort in Meriba und Massa und Meriba. Lernt doch davon. Schaut doch zurück und seht, was dort geschehen ist. Gott hatte doch alles unter der Kontrolle. Es waren Menschen, die umsonst geschrien haben. Gott wusste, was er tun wollte und Gott hat das getan. Sie sind jetzt in Rephidim und dann lesen wir ab Vers 8 und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Seite. In Kapitel 17 wird einmal uns beschrieben, der Durst des Menschen und Gottes hervorragende Versorgung mit Wasser. Und dann ab Vers 8 geht es um eine ganz andere Geschichte. Da lesen wir, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Eigentlich ist es hier sehr kurz beschrieben, aber wir lesen in 5. Mose, das wesentlich deutlicher beschrieben, 5. Mose 25, Vers 17. Da wird das uns ein bisschen deutlicher erklärt und da heißt es, gedenke, was die Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten ausgezogen, aus Ägypten gezogen seid. Übrigens, Amalek war ein entfernter Verwandter für Israel. Es war kein Wildfremder, der hier gegen Israel kämpft. Es war ein Verwandter. Es waren die Enkelkinder von Esau. Und sehr oft ist es ja so, dass gerade aus dem Verwandtenkreis die bösesten Überraschungen kommen. Vers 18 in 5. Mose 25, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Was Amalek getan hat, ist nicht so ein sich stellen zum Kampf gegen Israel. Das war nicht die Art, wie er vorgegangen ist. Er hat das auf eine ganz heimtückische Weise gemacht. Er hat sie von hinten angegriffen. Da, wo die Schwachen waren, da hat er sie angegriffen. Da hat er versucht, die Leute umzubringen, da, wo die Leute sich nicht wehren konnten. Vorne war ja diese Wolkensäule, vorne sind auch die Leute gegangen und die hatten, sie wussten nicht, was vor ihnen lag und sie waren vorsichtig. Sie sind dort gegangen und wahrscheinlich haben sie schon so ihre Hand am Schwert gehabt, um schnell zu ziehen und dann einem Feind, der möglicherweise dort ist, zu begegnen. Aber hinten, und ihr könnt euch vorstellen, wenn 2 Millionen oder mehr Menschen mit ihren Herden unterwegs sind, wie lang die Schlange sein muss. Stellt euch mal vor, ganz Hannover würde mal ausziehen. Und ihr habt ja gesehen hier auf diesen Bildern, dass diese Täler zwischen den Granitfelsen nicht unbedingt sehr breit waren. Das heißt, die Menschen konnten nicht so in einer breiten Masse ziehen. Sie mussten teilweise sehr weit hintereinander ziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es kilometerlange Schlangen waren, wie sie so gegangen sind. Und natürlich waren vorne diejenigen, die ja die Mut hatten, die Kraft hatten, die waren vorne. Die Abenteurer, die waren vorne, die wollten was erleben. Die waren vorne vorangegangen. Aber dann weiter hinten waren diejenigen, die schwächer waren. Und da ganz hinten, da waren diese Nachtzügler. Das waren entweder Menschen, die ganz schwach waren, oder vielleicht auch Menschen, die dachten, ach, was brauche ich die Masse da vorne? Ich bleibe lieber hinten, ganz alleine hinten. Ich brauche ja nicht zu befürchten. Und ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Bild für uns als Gemeinde, für uns als Christen. Da, wo wir denken, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht Schwierigkeiten erwarten können, da sind wir vorsichtig. Da versuchen wir uns zu schützen. Aber da, wo wir denken, hier sind wir stark, da fallen wir sehr oft rein. Da ist sehr oft die Sünde, die auf uns lauert. Da, wo wir denken, hier sind wir stark. Dieses Problem, das können wir meistern. Und dann fallen wir auf die Schnauze. Sehr oft dann, wenn wir denken, wir sind stark, dann fallen wir auf die Schnauze. Und ein anderes Bild für die Gemeinde. Die Nachtzügler, die Leute, die hinten sind, die Schwachen, die versucht der Teufel immer wieder anzugreifen. Diejenigen, die versuchen, sich irgendwie nach hinten abzukapseln. Vielleicht auch diejenigen, die denken, wir sind stark genug, wir brauchen die Gemeinde nicht. Die greift der Teufel an. Die hat Amalek angegriffen. Die da hinten waren, die nicht viel Schutz hatten, die hat er angegriffen. Und ich möchte jeden ermutigen, versucht euch in der Gruppe zu halten, in der Gemeinde zu halten. Deswegen ist die Gemeinde da. Es ist ein Schutzraum. Und es ist auch für uns wichtig, als Gemeinde zu sehen, da wo Leute schwach sind, dass wir ihnen zur Hand gehen. Weil da ist der Teufel, der versucht anzugreifen. Da ist er, der auf ganz heimtückische Art und Weise die Leute dort zur Strecke bringt. So war es hier mit den Kindern Israel. Da hat dieser Amalek immer wieder von hinten Leute gekillt, die angegriffen, die schwach waren, die vielleicht auch dachten, sie schaffen es alleine. Die sind dann ihm zum Raub gefallen. Und das war das Böse an diesem Amalek. Es ist das Böse am Teufel, dass er so auf eine heimtückische Art und Weise uns angreift. Wir sind Sieger durch Jesus Christus. Aber er greift da an, wo wir denken, wir sind stark, oder er greift die an, die irgendwo hinten geblieben sind. Und deswegen, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Deswegen war es wichtig, dass Israel gegen diesen Amalek ganz eindeutig vorgeht, dass sie gegen ihn kämpfen. Und Mose sprach zu Josua, übrigens auch Josua wird hier zum ersten Mal erwähnt, und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen und den Stab Gottes in meiner Hand. Mose ist derjenige, der sagt: Josua, geh du und kämpfe gegen Amalek. Ich weiß nicht, was die militärische Ausbildung von Josua war. Ich denke, sie war nicht gewaltig. Ich denke, als das Volk Israel in Ägypten war, durften sie nicht so einfach Waffen mit sich tragen. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus nicht gern gesehen war bei den Sklaventreibern, dass da jemand mit seinem Schwert diese Steine macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Josua so eine super Ausbildung hatte. Der Einzige, der eine gute militärische Ausbildung hatte, war Mose. Er war der Einzige, der geübt war zu kämpfen. Der hat das in seiner Jugend zigfach gemacht. Und er hat auch schon vorher gekämpft. Wir denken daran, wie er da diesen einen Ägypter erschlug. Er war damals gewohnt zu kämpfen. Jetzt ist Mose anders. Mose sagt: Josua, geh du und kämpfe du. Du bist vielleicht nicht der beste Kämpfer, du hast vielleicht nicht die beste Ausbildung, aber dein Herz ist auf dem rechten Fleck. Geh du und kämpfe du, suche du Männer aus und kämpfe gegen Amalek. Aber ich will nicht einfach nur zuschauen, ich will auf dem Hügel sein, sagt Mose. Ich will mitkämpfen, aber ich will auf eine andere Art mitkämpfen. Ich will auf dem Hügel sein, auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Dieser Stab, wir erinnern uns, mit dem Mose Nil geschlagen hat, beim Nil war, das schon Schlange wurde, dieser Stab, der den Felsen geschlagen hat und dann das Wasser herauskam. Mit diesem Stab wollte Mose auf dem Hügel oben stehen. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass Mose da nicht alleine auf diesen Hügel geht. Er nimmt Aaron und Hur mit. Er geht dorthin eigentlich auch, um zu kämpfen. Es war eine andere Art des Kampfes, aber er geht dorthin, um zu kämpfen. Aber er geht nicht alleine hin, um zu kämpfen. Er nimmt ein paar Leute mit. Es ist gut, wenn in der Gemeinde Gebetsgruppen da sind, die kämpfen. Und zwar nicht alleine, sondern zusammen kämpfen. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Wir sehen, dass hier im Kampf es sich dadurch schon so auszeichnete, solange Mose diese Gebetshaltung und das Aufheben der Hände war in Israel, die Haltung des Gebets. Das hieß, man sprach mit Gott. Und solange Mose diese Fürbitte für seine kämpfenden Reihen dort unten verbringen konnte, waren sie auf der Siegesseite. Nicht, weil Mose Gebet so viel Kraft in sich alleine hatte. Es war nicht Mose, der den Kampf gewonnen hat. Und Mose, wir lesen das später, Mose hat auch nicht gesagt, ich habe den Kampf errungen. Auch Josef hat das nicht gesagt. Die haben ganz deutlich gesagt, es war der Herr. Der Herr ist unser Panier, er ist unser Banner. Das sagen sie zum Schluss, dahin komme ich noch. Aber Mose war der Fürbitter. Und Gott möchte Leute haben, die beten. Gott möchte in der Gemeinde Leute haben, die sich wirklich dahinter stellen und beten. Und Gott möchte Leute haben, die einen im Gebet unterstützen. Mose Aufgabe war es, dort zu beten, Fürbitte für die kämpfenden Leute da unten einzulegen. Aber er wurde schwach. Er konnte es nicht alleine. Der Kampf war lang. Er konnte nicht alleine die ganze Zeit dort oben mit erhobenen Händen stehen und beten. Er konnte es einfach nicht. Auch wir können das oft nicht alleine. Wenn uns der Herr in diesen Gebetsdienst gerufen hat und wir wirklich das Anliegen zu beten haben, dann müssen wir auch wissen, dass wir es oft nicht alleine können. Wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Wir dürfen zusammen beten. Wir dürfen einander helfen. Und das war dann hier so gewesen in Vers 12. Aber die Hände Mose wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände. Auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Das war ein Gebetskampf den ganzen Tag hindurch. Er sagte, morgens früh will ich dort auf dem Hügel sein und dort beten. Und dann erst beim Sonnenuntergang ist der Kampf entschieden. Es war ein ganzer Tag Gebet dort. Und Gott sei Dank, da waren diese beiden, Aaron und Hur, die ihn unterstützten. Und dadurch konnte der Sieg gewonnen werden. Wir lesen von den Aposteln, dass sie sagen, als dann die Diakone gewählt wurden, die sagen, schaut euch nach Leuten um, die voll Heiligen Geistes sind, die Weisheit haben und so weiter, dass sie dienen. Wir aber wollen uns den Gebeten und dem Wort Gottes widmen. Das haben die Apostel gesagt. Es sind die Leiter der Gemeinde, die diese besondere Aufgabe auch insbesondere haben. Nicht, dass die anderen weniger beten sollten, so ist es nicht. Aber insbesondere sind es die Leute in der Gemeindeleitung, die beten sollen und die wir auch unterstützen sollen mit unseren Gebeten. Es ist wichtig, dass Mose hier so diese Entscheidung getroffen hat, ich will beten für euch. Es ist die Leitung der Gemeinde, die sagt, wir beten für euch. Das ist der Dienst des Pastors, dass er für seine Schafe, Pastor heißt er Hirte, für seine Schafe einsteht. Aber er braucht Hilfe, er braucht unsere Mithilfe. Er braucht die Hilfe der Ältesten, der Diakone. Und ich denke, auch das können wir hier gut lernen. Mose ist auf dem Hügel und er betet dort zu Gott. Und Gott schenkt den Sieg. Wir lesen Vers 13. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Der Sieg ist gewonnen. Vers 14. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner, mein Panier in anderen Übersetzungen. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Ich fragte mich, warum diese Strafe gegen Amalek so grausam ist, dass sie wirklich ausgetilgt werden. Es ist eine Sache, die für Gott schon wichtig war. Diese hinterhältigen Angriffe, die Amalek gegen das Volk Israel geführt hatte, die waren sowas von grausam, sowas von erniedrigend, dass Gott entschieden hat, dieses Volk soll ausgerottet werden. Auf der anderen Seite, dieser Kampf sollte immer währen bis zum Schluss. Und ich dachte daran, sehr oft sind wir auch im Kampf. Unser Fleisch kämpft in uns. Und dieser Kampf gegen unser Fleisch, der muss geführt werden, bis das Fleisch ausgerottet ist. Bis die Sünde, die immer wieder an uns anhängt, bis sie ausgerottet ist. Dieser Kampf muss fortwährend geführt werden. Wir können niemals sagen, jetzt ist es geschafft. Ich habe diese Sünde besiegt, jetzt ist es geschafft. Nein, es ist nicht geschafft. Es wird eines Tages geschafft sein, wenn wir beim Herrn sind. Dann wird es wirklich geschafft sein. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, wird unser Fleisch, dieses Stück, das man nicht ertränken kann, wird immer da sein und uns angreifen. Und deswegen müssen wir auch immer weiter diesen Kampf gegen Amalek, gegen den Teufel, gegen unser Fleisch führen. Es ist wichtig, dass wir das daran denken, dass wir niemals sagen können, jetzt ist es für uns wirklich geschafft. Es ist nicht geschafft, solange wir nicht beim Herrn sind. Aber eines Tages wird es geschafft sein. Eines Tages werden wir den Kampf gewonnen haben. Nicht, weil wir es geschafft haben, sondern weil Gott es geschafft hat. Wie es hier auch heißt, Mose hat ein Altar gebaut. Er hat Gott angebetet und hat gesagt, der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Herr ist derjenige, der für uns, der mit uns siegt. Und wenn wir Sieg haben wollen in unserem Leben, dann ist es doch nur mit dem Herrn. Wir allein werden es nicht schaffen. Wir alleine sind immer die da hinten irgendwo da niederfallen. Aber Gott ist derjenige, der stark ist, der uns auch stark macht und der ja der Sieger ist. Er ist unser Banner, er ist unsere Flagge. Und auf ihn können wir uns verlassen. Und ich bitte uns dazu ermutigen, dass wir das auch wirklich tun, dass wir uns wirklich in die Hände des Herrn geben. Und er wird für uns streiten. Mit ihm können wir auch unser Fleisch, auch diese Süchte vielleicht, die irgendwo da sind, gegen die wir schon so lange kämpfen, mit ihm können wir diese besiegen und wir können dann wirklich eines Tages, wenn wir bei ihm sind, sagen, wir haben es geschafft. Durch Gottes Gnade haben wir es geschafft. Durch seine Vollmacht haben wir es geschafft. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Sieger sind über das Fleisch.